Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist Martin Schütz. Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind so mäßig gut auf globale Themen vorbereitet. Das liegt an ganz unterschiedlichen Faktoren. Am Elternhaus, am Geschlecht und natürlich auch am Lehrplan. Das sind Ergebnisse einer PISA-Sonderauswertung rund um die sogenannte globale Kompetenz. Und die wurde heute veröffentlicht. Studierende in Deutschland erwarten von ihren Hochschulen, dass sie auch während der Corona-Pandemie studieren können. Und das ist seit Monaten eine große Herausforderung für die Hochschulen, auch für deren digitale Sicherheit. Seit einiger Zeit sind nämlich Hochschulen ins Visier von Cyberkriminellen gerückt. Da wird geklaut und erpresst und das mit teilweise dramatischen Folgen. Unsere Welt ist stark vernetzt. Informationen sind global, zeitgleich verfügbar. Ausbrüche von Krankheiten wie aktuell die Corona-Pandemie sind nichts Lokales mehr. Probleme müssen also global gelöst werden. Das ist für zukünftige Generationen eines der bestimmenden Themen. Die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat deswegen heute eine PISA-Sonderauswertung zur globalen Kompetenz von Schülern vorgestellt. Genau betrachtet wurden 15-jährige Schülerinnen und Schüler. Die ausgewerteten Daten stammen aus dem Jahr 2018. Ich spreche darüber mit Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD. Herr Schleicher, die sogenannten Schlüsselkompetenzen, also Lesen, Mathe und Naturwissenschaften, haben Sie bereits im vergangenen Jahr ausgewertet. Die globalen Kompetenzen jetzt, was ist das genau?
Ja, da geht es darum, wie gut erfassen und verstehen Schüler Probleme im globalen Kontext, aber auch Probleme von Verschiedenheit, ne? Fragen verschiedener Kulturkreise. Ne? Wenn ich hier in Berlin eine Tasse Kaffee trinke, verstehe ich, dass das vielleicht Auswirkungen haben kann auf die Arbeitsbedingungen von Arbeitern in Brasilien oder Kolumbien. Ne? Wir haben uns auch damit beschäftigt, ob 15-Jährige die Perspektive von Menschen anderer Herkunft und auch anderer Ansichten, anderer Weltanschauung verstehen können, wertschätzen können. Wie sind Jugendliche für die Verständigung mit Menschen aus verschiedenen Kulturen eingestellt, aufgestellt und vor allen Dingen auch, was tun Schüler, um das Wohlergehen der Menschheit und auch nachhaltige Entwicklung wirklich aktiv zu fördern?
Warum ist das aus Ihrer Sicht wichtig, das zu testen?
Ich denke, wir leben in einer Welt, wo es ganz wichtig ist, die Perspektiven anderer Menschen zu verstehen, auf andere Menschen einzugehen. Das ist wichtig am Arbeitsplatz, das ist wichtig in der Gesellschaft. Die Verschiedenheit ist nicht das Problem, sondern das Potenzial unseres Zusammenlebens. Globalisierung kommt heute bei der Türschwelle von jedem an. Wenn ich meinen Fernseher anschalte, sehe ich die Welt. Wenn ich in den Supermarkt gehe, kaufe ich Produkte aus aller Welt. Fragen des Klimawandels. All das sind Dinge, die betreffen wirklich jeden Einzelnen. Und damit zurechtzukommen in dieser vernetzten Welt, das ist, glaube ich, ganz entscheidend heute.
Und das Ergebnis ist wieder so, dass deutsche Bildungspolitiker Zahnschmerzen beim Stichwort PISA bekommen?
Das kommt auch an. In einigen Bereichen, zum Beispiel das Bewusstsein für globale Fragen, Klimawandel, Armut, das ist bei den Schülern in Deutschland eigentlich recht gut ausgeprägt. Auch viele Schüler trauen sich hier sehr viel zu. Ich kann zum Beispiel Fragen des Klimawandels erklären, verstehen. Ich denke, das sind sehr positive Ergebnisse. Das Interesse an anderen Menschen, an anderen Kulturen ist in Deutschland geringer ausgeprägt und hängt auch sehr stark von der Einstellung der Eltern. Das haben wir auch erfragt. Das war eigentlich ganz spannend zu sehen, wie in Deutschland im Grunde zum Beispiel die Einstellung zu Menschen mit Migrationshintergrund doch sehr stark zusammenhängt mit dem, wie Eltern dazu stehen. Auf der anderen Seite, was sehr spannend ist auch für Deutschland, dort, wo junge Menschen Kontakt mit anderen Menschen haben, auch Menschen aus anderen Kulturkreisen, da sind sie diesen gegenüber meistens auch sehr viel positiver eingestellt. Und wo sie auch in der Schule viele Aktivitäten machen. Das kommt natürlich in Deutschland noch nicht so häufig vor wie in vielen anderen Ländern. Zum Beispiel in Singapur oder Kanada, da feiert man auch Feste mal in der Schule von Menschen anderer Kulturkreise, um sich damit auseinanderzusetzen. Das ist in Deutschland eher so die Ausnahme. Aber wo das passiert, da kann man sagen, globale Kompetenz ist deutlich besser ausgeprägt.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann gibt es ein geringeres Interesse, ist das Ergebnis der Studie, an anderen Kulturen oder andere Kulturen kennenzulernen. Andererseits hat man aber hohen Respekt vor anderen Kulturen. Das klingt irgendwie danach, als wären deutsche Schülerinnen und Schüler auf eine kuriose Art und Weise faul. Oder verstehe ich das falsch?
Respekt ist ja, dass ich im Grunde die Denkweisen, die Lebensweisen anderer Menschen einfach akzeptieren kann, aber wirklich mich damit mit Interesse zu beschäftigen. Das ist noch ein anderer Schritt und der gelingt vielen Schülern nicht und vielleicht auch deswegen, weil das im Lehrplan in Deutschland seltener vorkommt, vor allen Dingen bei den Aktivitäten. Deutschland wird darüber über andere Kulturen im Geschichts- und Sozialkundeunterricht sehr viel passiv gelernt, aber wenn es um wirkliche Aktivitäten geht, also das mal kennenzulernen, vielleicht auch mal aus der Schule rauszugehen, das kommt in Deutschland noch relativ selten vor. Ne?
Die Vermittlung dieser Schlüsselkompetenzen, also Mathematik fällt da beispielsweise drunter, die ist ja in den vergangenen Jahren sehr stark in den Fokus gerückt. Glauben Sie, dass eben diese globalen Kompetenzen, die Sie jetzt abgefragt haben, auch diese kulturellen und Fragen von Respekt, dass die in den vergangenen Jahren so gar nicht betrachtet wurden?
Das weiß ich nicht. Also ich denke, Deutschland steht in vielen Bereichen nicht schlechter. Wir sehen zum Beispiel auch eine ganz einfache Frage, wo Schüler ihre Lehrer als diskriminierend empfinden, da sind sie meistens selber auch negativer eingestellt gegenüber Menschen, die anders denken, anders arbeiten. Und insofern, das ist nicht nur so eine Frage, was wird unterrichtet, der Unterrichtsanteil, ist oft eine Frage im Grunde, wie wird unterrichtet, was sind die Lernumgebungen? Und ich denke, daran kann man arbeiten. Viele Lehrkräfte in Deutschland sagen auch, sie wünschten sich dort mehr professionelle Weiterbildung. Ne? Die Erfahrung fehlen vielen Lehrkräften dort. Aber ich denke, da kann man ansetzen und ich denke, das ist leistbar.
Bei den Unterschieden in Deutschland, gibt es auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Also haben Sie andere Ergebnisse für Schüler und dann auch für Schülerinnen?
Ja, also das gibt schon sehr große Unterschiede. Auf der einen Seite sind Mädchen generell offener gegenüber anderen Lebensweisen, auch anderen Denkweisen, offener gegenüber Schülern mit Migrationshintergrund. Auf der anderen Seite sind Jungen eher bereit, Verantwortung zu übernehmen, aktiv zu sein. Also das gibt einige Bereiche, wo die Mädchen besser dastehen, andere, wo die Jungen besser dastehen. Das zeigt eben auch, dass man dafür Bewusstsein entwickeln muss, ne? Dass man einfach Mädchen und Jungen ins gleiche Klassenzimmer setzt. Das heißt eben noch nicht, dass sie auch in ähnlicher Weise lernen, ne? Und ähnliche Erfahrungen machen.
Wie sieht es bei den Schulformen aus? Haben Sie die auch mit untersucht und können da auch Unterschiede ausmachen?
Das haben wir in dieser Untersuchung nicht gemacht. Wir haben aber auf den sozialen Hintergrund geschaut und der spielt in Deutschland schon eine erhebliche Rolle. Also die Einstellung der Eltern, das hatte ich schon gesagt, aber auch insgesamt der soziale Kontext sowohl der Schulen als auch der Schüler, der spielt hier eine erhebliche Rolle. Also Schüler aus sozial schwierigem Umfeld sind meistens auch anderen gegenüber negativer eingestellt.
Haben Sie regionale Unterschiede untersucht?
In Deutschland? Nein. Wir haben, das ist das Gesamtbild für Deutschland.
Wie ist da Deutschland grundsätzlich positioniert im internationalen Vergleich?
Man kann sich hier nicht mit Ländern wie Kanada messen oder Singapur, die da ganz anders aufgestellt sind, für die diese globale Kompetenz schon seit vielen Jahren ein ganz, ganz entscheidendes Thema ist. Aber wenn man sich jetzt mit Ländern Europas vergleicht, da steht Deutschland ganz gut da.
Also in Europa ganz gut, global ganz okay. Das ist das Ergebnis einer PISA-Sonderauswertung von 15-jährigen deutschen Schülerinnen und Schülern im sogenannten globalen Kompetenz. Das Gespräch mit Andreas Schleicher haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Augsburg, Düsseldorf, Gießen. Nur ein paar Beispiele von Hochschulen, die bereits Opfer von Hackerangriffen geworden sind oder werden sollten. Die Motive für Cyberkriminelle sind dabei vielfältig. Die Täter gehen teilweise mit sehr, sehr hoher krimineller Energie vor, hat Friederike Müllender recherchiert.
Was beim Diebstahl großer Juwelen oder Autos manchmal so klingen kann, zumindest in Hollywood-Filmen, ist im schnöden Alltag deutscher Hochschulen zwar deutlich leiser, der Schaden unter Umständen aber nicht weniger gravierend. Hacker haben es oft auf Namen, Adressen, Passwörter, Geburtsdaten, Forschungsergebnisse oder Lösegeld abgesehen. Dass durch die Corona-Pandemie fast die gesamte Lehre an den Hochschulen im Netz stattfindet und dadurch kaum noch auf dem Campus, macht Hochschulen zusätzlich angreifbarer für Hackerangriffe, erklärt Peter Fahrenhorst aus der Abteilung Cybercrime im Landeskriminalamt NRW.
Dadurch habe ich immer mehr Technik, die mit dem Netzwerk verbunden wird. Und jedes Gerät, was ich mit dem Netzwerk verbinde, ist natürlich wieder eine mögliche Schwachstelle, um reinzukommen.
Und je weiter die Digitalisierung der Hochschulen voranschreitet, umso größer ist die Angriffsfläche für Hacker. Die Geschäftsmodelle, die hinter solchen Cyberangriffen stecken, sind dabei vielseitig.
Das heißt, ich habe zum einen die Möglichkeit, die Forschungsergebnisse abzugreifen, zum anderen aber die technische Know-how, was ich hier finde, was in Massen da ist, was hochperformante Systeme hat, zu infiltrieren und zu nutzen für weitere Angriffe. Und wenn ich es schaffe, ein solches universitäres Netzwerk zu infiltrieren, kann ich von hier aus natürlich dieses Szenario, was ich jetzt gefunden habe, nutzen, um jetzt vielleicht ein Wirtschaftsunternehmen anzugreifen.
Die Vorstellung, dass hinter diesen Hackerangriffen blasse, pickelige Einzeltäter stecken, die aus ihren Kellerräumen heraus agieren, ist dabei längst überholt, sagt Kriminalhauptkommissar Peter Fahrenhorst. Hinter Cyberangriffen stecken hochprofessionalisierte Banden.
Es gibt Spezialisten, die können IT-Systeme hacken. Es gibt Spezialisten, die können Social Engineering, die gehen über den physischen Kontakt, sprechen jemand ganz gezielt an und können das sehr gut. Es gibt Leute, die spezialisiert sind auf Einrichten von Bankkonten, um das Geldgeschäft zu betreiben.
Neben dem reinen Diebstahl von Daten geht es auch um Lösegeldforderungen. Die Täterinnen und Täter geben die gesperrten oder verschlüsselten Daten erst dann wieder frei, wenn genügend Geld geflossen ist. Meist in Kryptowährungen. Dabei hat gar nicht jeder Hackerangriff einen bestimmten Adressaten. Hochschulen können auch ganz zufällig Opfer von Hackerangriffen werden. Dann, wenn Hacker es einfach nur auf Fehler in bestimmten IT-Systemen abgesehen haben.
Zum Beispiel Siemens-Steuersysteme kann ich suchen und kann mir eine gezielte Fehlerquote in einem Siemens-Steuersystem angreifen, ohne zu wissen, wo es ist. Das kann natürlich in dem einen Fall meinetwegen in der Lüftungsanlage eines Einkaufszentrums in Oberhausen stecken und im anderen in einem Leersaal-Lüftungssystem, dann ist mir der Ausgang quasi egal. Ich suche nach einer Schwachstelle in diesem speziellen IT-System, weil ich mich da auskenne.
Manche Angriffe verfehlen aber auch ihr Ziel. Im September erst legten Unbekannte das IT-System der Uniklinik Düsseldorf lahm. Sie verschlüsselten etwa 30 Server, was dazu führte, dass Notfallpatienten nicht mehr aufgenommen und versorgt werden konnten. Das Erpresserschreiben auf den betroffenen Servern richtete sich jedoch an die Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Für die Uniklinik hatte das weitreichende Folgen.
Keine Notarztwagen, keine Hubschrauber, keine Krankenwagen kamen mehr. Die Ambulanzen waren geschlossen. Das ist eine schreckliche Zeit gewesen für uns und für die Patienten.
Berichtet Frank Schneider, der ärztliche Direktor der Klinik, nach dem Angriff im WDR. Besonders gravierend, wegen des Hackerangriffs musste eine lebensbedrohlich erkrankte Patientin in ein rund 30 Minuten entferntes Krankenhaus in Wuppertal gebracht werden. Unmittelbar nach der Einlieferung dort verstarb sie. Wie sich Hochschulen in Zukunft trotz der schnellen Umstellung auf die digitale Lehre vor solchen Angriffen besser schützen können, das wird eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre werden.
Und gleich sprechen wir mit einem IT-Experten darüber, wie sich die Hochschulen gegen solche Angriffe schützen können. Die Hochschulen stehen im Bereich der Digitalisierung vor großen Herausforderungen. Der Austausch unter den Wissenschaftlern, die Kommunikation mit den Studierenden und jetzt die Corona-Pandemie, die ja zunehmend auch digitale Lehrveranstaltungen erfordert. All das ist mittlerweile normal, aber all das ist auch ein ziemliches Sicherheitsrisiko. Einige Beispiele haben wir ja eben gerade gehört. Denn Hochschulen rücken zunehmend in den Fokus von Cyberkriminellen. Wie man sich dagegen schützen kann, darüber forscht das Max-Planck-Institut für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre in Bochum. Dessen Leiter ist Christoph Paar. Schön, dass Sie da sind.
Grüße Sie, vielen Dank.
Unis, Hochschulen, das sind Orte, an denen es ja besonders offen zugeht oder zugehen soll. Wie passt diese Geisteshaltung zum Thema Cybersicherheit?
Genau das ist natürlich ein Problem. Ne? Cybersysteme sind angreifbar, wie wir alle wissen, alle Cybersysteme prinzipiell. Und Hochschulen haben wir natürlich eine sehr inhomogene Landschaft an IT, muss man sagen, verglichen mit einer Firma zum Beispiel.
Wo liegen denn die Hauptprobleme dann?
Erstmal muss man sagen, die sind gar nicht so spezifisch für Hochschulen. Also Hochschulnetze werden angegriffen, genau wie Firmennetze angegriffen werden. Krankenhäuser werden angegriffen, das geht ja auch oft durch die Presse. Was vielleicht so ein bisschen spezifisch ist für Hochschulen, man hat eine relativ inhomogene IT-Landschaft. Das kommt einfach daher, dass man diese Freiheit von Forschung und Lehre hat, insbesondere Forschung. Das heißt, es gibt da sehr viele Professoren, die zum Teil ein eigenes IT-System betreiben müssen. Und das hat man in Firmen natürlich nicht in der Art. Da gibt es typischerweise eine IT-Abteilung, die sorgt auch für eine durchgehende IT-Richtlinie. Das lässt sich im Wissenschaftsbetrieb einfach schwerer umsetzen, als das im Firmen- oder im Industriekontext gegeben ist.
Aber die Hochschulen haben im Umkehrschluss ja auch relativ viel Cyberkriminellen zu bieten, an Daten, an Forschungsergebnissen und, richtig?
Da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig. Es gibt sicher Forschungsergebnisse, die hochinteressant sind. Da kann man natürlich argumentieren, Forschungsergebnisse von Bayer Leverkusen sind vielleicht interessanter, weil da einfach viel mehr direktes Geld hintersteckt. Aber ich glaube, dieser Datenschatz, ob der so dramatisch wertvoller ist für Cyberkriminellen als von Firmen, weiß ich gar nicht so genau.
Aber auf der anderen Seite, Sie haben einen riesen Serverpark, den man ja auch nutzen könnte beispielsweise, ne?
Genau, es gibt eine sehr große IT-Landschaft heute, weil alle Forschung ja auch in den Geisteswissenschaften, da geht heute ja gar nichts mehr ohne digitale Technologie, ne? Datenschätze, die man da hat. Da gibt es sicher in dem Sinne was zu holen und natürlich, wir sprechen auch von der Angriffsoberfläche, die ist eben, wie gesagt, relativ groß an den Hochschulen, weil man so ein sehr inhomogenes System hat. Ja, oft haben dann Arbeitsgruppen, Lehrstühle haben ihre eigenen Systeme, die zum Teil auch vielleicht veraltet sind, weil man einfach nicht diese Wartungsinfrastruktur hat als Forschergruppen. Und das, sagen wir mal, kann es in Einzelfällen einfacher machen, für Angreifer dann eine Schwachstelle zu finden.
Mhm. Also Hochschulen sind attraktiv für Kriminelle, das kann man dann ja so zusammenfassen. Mhm. Sind die gleichzeitig auch naiv?
Glaube ich nicht, dass die unbedingt naiver sind als zum Beispiel der viel besagte deutsche Mittelständler, ne? Irgendwie ein 1000-Mann-Unternehmen, die auch vielleicht eine gute Schlüsseltechnologie haben. Ich glaube, so generelles Awareness ist, glaube ich, nicht schlechter bezüglich Cybersicherheit an Unis. Wie gesagt, ist eher das Problem, dass es so divers ist. Ne? Wenn es ist ein Unterschied, ob sie mit einer Firma zu tun hat, die auch eine IT-Abteilung hat, oder ob sie mit einer großen Hochschule zu tun hat. Ich war ja lange an der Ruhr-Uni Bochum, wo man zum Beispiel 400 Professoren hat und im Grunde genommen 400 Arbeitsgruppen, die zumindest eine Teilautonomie bezüglich IT haben.
Und dann haben Sie ja nicht nur eben einen Kontakt, sondern Sie haben je nach Universitätsgröße oder Hochschulgröße 40.000, 50.000 Studierende. Denen müssen Sie auch einen Zugang bieten. Also in welchen Faktor spielt das?
Das ist auch ein großes Problem. Hochschulen sind natürlich dafür ausgerichtet, erstmal offen zu sein und Zugang zu bieten. Und das machen Sie natürlich in der Firma vollkommen anders. Und das betrifft natürlich absolut, genau wie Sie gesagt haben, auch das IT-System. Da muss sich erstmal jeder einloggen können. Das haben Sie bei Firmen nicht. Ne? Und wenn, sind die natürlich die Einlog-Vorgänge mit VPNs, Virtual Private Networks, viel besser abgesichert, wie man das an der Hochschule machen kann. Und man muss auch sagen, es ist natürlich sehr viel einfacher, auch als Cyberkriminelle jetzt einfach mal einen Account an der Hochschule zu kriegen. Da sind die Hürden natürlich relativ einfach, einen Studenten-Account zu kriegen, verglichen mit einer Firma zum Beispiel.
Und von da aus kann ich dann das System intern mir vorknüpfen?
Gott sei Dank nicht. Das ist nicht das alleine, also den Studenten-Account haben, das reicht Gott sei Dank nicht aus, um einen Angriff zu fahren. Da ist eher das Problem mit dieser inhomogenen Landschaft. Hat da in irgendeiner Arbeitsgruppe gibt es vielleicht einen alten Windows-Rechner, den ich die neuesten Sicherheitsupdates aufgespielt habe. Das ist so der typische Angriff, der gegen Hochschulen läuft.
Und dann machen in der Regel Cyberkriminelle was?
Die Standardsache in Gänsefüßchen ist Ransomware. Das heißt, es wird reingehackt. Man guckt nach sensiblen Daten aus dem Sinne des Betreibers der Hochschule. Die wird dann verschlüsselt und erst gegen Zahlung eines Lösegelds, in Bitcoins natürlich, weil das anonym ist, werden diese verschlüsselten Daten freigegeben. Und die Standard-Gegenmaßnahme, also die Vorsichtsmaßnahme ist eben, dass man als Hochschule, auch als Unternehmen, möglichst alles auf Backup hat. Das heißt, wenn die Sachen dann mit Ransomware verschlüsselt werden, holt man diesen Backup, spielt die wieder ein und muss dann hoffentlich kein Lösegeld bezahlen.
Jetzt haben wir schon über die Hochschule selbst gesprochen, über die Studierenden. Eine gute Hochschule hat natürlich auch internationale Kooperationspartner oder woanders sitzende Kooperationspartner. Also nächste Gefahrenherd?
Würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, das kriegt man ganz gut in den Griff. Erstmal, also ich bin ja Informatiker mit dem Datenteilen, das ist sehr punktuell und das kriegt man eigentlich ganz gut abgesichert heutzutage. Also ich glaube, diese internationale Vernetzung ist jetzt kein dramatisch zusätzliches Sicherheitsrisiko.
Weil sie die Datenmengen auch nochmal durch eine eigene Sicherheitsschleuse quasi bringen?
Ganz genau, also man legt die verschlüsselt ab. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Princeton, ne, also Elite-Uni in der Ostküste der USA. Wenn wir Daten teilen, das ist sehr punktuell und wir geben den sehr speziellen, sehr geschützten Zugang zu unseren Datenmengen. Also das sind, glaube ich, Sachen, die kann man relativ einfach stark absichern. Ich glaube nicht, dass das die typischen Einfallstore sind.
Wenn Sie Hochschulen grundsätzlich Tipps an die Hand geben, welche sind das mit Blick auf die IT-Sicherheit?
Ganz großes Thema, besonders in Hochschulen, ist Awareness, das heißt Aufklärung. Das heißt, es muss von den IT-Stabstellen muss es sehr viel Aufklärung, sehr viel Hilfestellung geben, die sich eben ganz besonders an die Wissenschaftler, an die Professoren, an die Lehrstühle richtet. Was sind die Sicherheitsrisiken und vor allem, was muss man machen, dass ich nicht angreifbar bin? Weil man kann eben nicht erwarten, wenn man so eine diverse große Hochschule hat mit hunderten von Arbeitsgruppen, dass die sich jeder einen hochspezialisierten IT-Sicherheitsadministrator leisten können. Von daher muss ganz viel von der Hochschulleitung kommen. Aufklärung, ne? Praktische Hilfestellung, wie konfiguriere ich meine Systeme, dass die nicht angreifbar werden. Das ist, glaube ich, die Nummer eins Message.
Und ist das aus Ihrer Sicht Hexenwerk oder ist das eigentlich Standard in einer sich zunehmend digitalisierten Arbeitswelt?
Es ist eigentlich Standard, aber der Teufel steckt natürlich im Detail. Ne? Das ist wie jede große Organisation. Ne? Zum Teil hat das mit Verhaltensänderungen zu tun. Was mache ich, dass eben bei den Wissenschaftlern in den Arbeitsgruppen gute Sicherheitsstandards eingehalten werden? Ne? Ist das einfach zu bewerkstelligen? Nein. Ne? Sonst hätten wir viel weniger Sicherheitsvorfälle, muss man sagen.
Das Gespräch mit Professor Christoph Paar habe ich vor der Sendung bereits geführt. Das war Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten befassen sich die Kollegen von Corso unter anderem mit Hexerei in den sozialen Medien. Ich bin Martin Schütz. Vielen Dank für Ihr Interesse.